ARD.
Seit 2 Jahren gibt es das Bürgergeld. Vieles sollte anders werden, versprach der damalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Das Bürgergeld, meine Damen und Herren, ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Wir wollen nicht nur Schutz geben in Zeiten der Not, wir wollen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben schaffen.
In dieser Podcast-Folge wollen wir wissen, was ist aus den Versprechen geworden? Wie leben und fühlen Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind? Und was könnte nach der Wahl auf sie zukommen? Und wie hat das damals eigentlich alles angefangen mit den großen Einschnitten bei den Sozialleistungen durch Hartz IV? Ich bin Cecilia Kloppmann, Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Kurze Info, ab April wechseln wir vom Freitag auf den Montag. Bei mir für diese Folge ist Katharina Vorn dran. Hallo Katharina.
Hallo.
Katharina hat in ihrer Exactly-Reportage Ist das Bürgergeld gescheitert? Zu sehen auf YouTube, bei MDR Investigativ und in der ARD Mediathek Menschen getroffen, die mit Bürgergeld leben und auch jemanden, der auf der anderen Seite steht, nämlich als Jobcenter-Mitarbeiter. Und bei uns zu Gast ist Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur, Moderator und Podcaster bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Hallo Ralf.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Katharina, du hast in deinem Film verschiedene Menschen getroffen. Die sind alle auf Bürgergeld angewiesen. Für mich hat das ganz gut gezeigt, dass da jedes Schicksal ja auch individuell ist. Also es gibt verschiedene Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit. Alter, Krankheit, Ausbildungsgrad, vielleicht sogar der Wohnort oder die Region.
So ist es. Jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen. Im Jobcenter sprechen nennt sich das Vermittlungshemmnisse. Das ist eben sowas wie Alter über 50, Krankheiten, Langzeitarbeitslosigkeit, keine Ausbildung. Und all solche Sachen. Und generell gilt, dass 78% der ALG-II-Beziehenden 2 oder mehr von diesen Hemmnissen haben. 45% haben 3 oder mehr. Und wer 3 von diesen Vermittlungshemmnissen hat, der hat einfach eine deutlich geringere Chance, überhaupt wieder in Arbeit zu kommen.
Was hast du für Leute getroffen? Vielleicht fangen wir mal an. Im Film kann man sehen, die Familie Kieselbach.
Die Kieselbachs aus dem Erzgebirge, das ist ein Ehepaar, die sind langzeitarbeitslos. Beide verdienen sich ein bisschen was dazu. Also er arbeitet 2 Stunden in der Woche, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und seine Frau um die 4 Stunden. Beide in der Reinigungsbranche. Aber für mehr reicht es irgendwie nicht und einen Weg aus der Arbeitslosigkeit raus finden die irgendwie auch nicht. Beide haben eigentlich eine Ausbildung.
In der und sie eigentlich aber ja auch gute Jobs, also zumindest von der Ausbildung her. Der sind Ausbildung das gefragte her, Jobs, was sie haben? Sie ist Köchin und er ist Pfleger, ne?
Genau. Haben aber beide sehr wenig und schon ganz, ganz lange nicht mehr in diesen Jobs gearbeitet. Und finden jetzt, so wie sie es mir beziehungsweise auch meiner Kollegin Friederike erzählt haben, da einfach auch keinen Weg mehr raus. Also er ist zum Beispiel seit 2005 arbeitslos, ist damals in die Arbeitslosigkeit gegangen, weil er sich um seinen Sohn kümmern musste. Die Mutter des Kindes war nicht mehr im Bild. Also hat er sich um die Care-Arbeit gekümmert und hat danach irgendwie keinen richtigen Weg mehr zurückgefunden. Und mittlerweile mit einer Ausbildung aus den 90ern fühlt er sich in der Pflege auch nicht mehr ganz so, dass das der Bereich ist, in dem er arbeiten möchte.
Dann ist man wahrscheinlich auch nicht mehr so up to date. Dann warst du bei Frauen in Dresden bei einem Maßnahmenprojekt.
Genau, in Dresden habe ich eine 1-Euro-Job-Maßnahme besucht von einem Verein. Die gab es ja mal bei Hartz IV und ich dachte eigentlich, dass die abgeschafft sind und habe dann festgestellt, dass es solche Maßnahmen immer noch gibt, aber halt super, super wenige davon. Die sind eigentlich dafür da, dass Leute in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Die Frauen, die ich in dem Projekt treffen konnte in Dresden, die haben da am Echtsein keine Hoffnung mehr. Und das kann ich bestätigen, würde ich mal sagen.
Da hören wir dann später auch noch mal rein. Da habe ich noch mal ein paar Töne rausgesucht. Das ist schon auch tragisch, was sie dir so erzählt haben.
Ja, genau. Die sind eben auch alle, die meisten davon 50 oder älter, haben keine Ausbildung, sind langzeitarbeitslos. Jeder hat irgendwie so ein paar gesundheitliche Öppeli. Die fühlen sich auch doller auf dem Abstellgleis. Und die eine hat auch ganz klar gesagt, ich bin halt nicht die Art Person, die sich einen Arbeitgeber wünscht.
Dann hast du noch Melanie getroffen aus Leipzig. Bei der ist das Vermittlungshemmnis unter anderem auch eine Krankheit nach einem Unfall.
Melanie ist eigentlich jung und hat eine Ausbildung. Die ist 34. Melanie ist 2010 ins Hartz IV gerutscht, weil ihr Sohn, den sie geboren hat, einen Herzfehler hatte. Und musste sich jetzt erstmal um dieses kranke Kind alleine kümmern. Dann war das mit dem Kind irgendwann wieder okay und dann hatte sie einen ganz schlimmen Busunfall mit darauf folgenden immer weiteren Operationen, hat bis heute chronische Schmerzen, natürlich auch psychisch da bis heute noch was von abbekommen. Wie gesagt, die ist 34. Am Anfang ihres Lebens hatte auch noch die Hoffnung, dass das irgendwie was wird und hat eine abgeschlossene Ausbildung und geht jetzt davon aus, dass sie in die Erwerbsminderungsrente geht mit Anfang 30.
Zu allen dreien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, habe ich einen Ton rausgesucht. Wir fangen an mit Antje Rausch, die ist 58 Jahre alt und die hat Katharina getroffen bei der Arbeitsmaßnahme in Dresden.
Na, man wird ja mal hingestellt so als der Motto, man will nie. Bloß man will, man kriegt nur nichts. Ja, na, man ist abgestempelt, man ist auf dem letzten Gleis und nach dem Motto, du bringst nichts mehr, du kannst in die Kiste hüpfen.
Dann hören wir Sandra Kieselbach aus Schwarzenberg, gelernte Köchin, lebt nach einem Schicksalsschlag vom Bürgergeld und, so wie Katharina das schon erzählt hat, sie geht 4 Stunden in der Woche arbeiten.
Man fühlt sich halt wie unterste Kaste irgendwo. Also man muss nicht immer die Gesetze oben beschließen, sondern man muss erst mal nach unten gucken, was unten überhaupt los ist, was das Volk bewegt. Und dann nachfragen, was wünscht ihr euch? Welche Verbesserungen wären für euch wichtig?
Und dann hören wir noch mal rein, wie sich Melanie fühlt. 34 aus Leipzig, hat Katharina gerade erzählt. Sie hat einen schweren Unfall gehabt und leidet seitdem unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen.
Wir fangen an zu urteilen über einen Menschen, warum dieser keine Arbeit nachgeht. Dass aber vielleicht diese Person einen Grund hat wie Krankheit. Und da sagen wir vorurteilsmäßig, ja, die Person bekommt ja Bürgergeld, die sieht doch normal aus, sie könnte arbeiten gehen. Das habe ich selber auch durch.
War es denn schwer, Leute zu finden für diesen Film, also Bürgergeldempfänger, die sich filmen lassen und ihre Geschichten erzählen?
An sich ist es immer nicht ganz so einfach, Leute zu finden, vor allem wenn es um, sag ich mal, so ein schambehaftes Thema geht wie Bürgergeld oder Menschen allgemein mit wenig Geld. Und es wird noch schwieriger, wenn man sagt, wir möchten übrigens auch übers Geld reden vor der Kamera und das dann der ganzen Welt erzählen. Ich habe es versucht über Initiativen und Vereine, auch über Jobcenter und am Ende habe ich die Familie Kieselbach und die Melanie gefunden, dank MDR Fragt.
Über diese Befragung von MDR Fragt sprechen wir später auch noch. Der Film hat Stand jetzt allein auf YouTube, läuft ja auch noch in der ARD Mediathek, knapp 123.000 Abrufe und knapp 2.000 Kommentare, teilweise auch recht kontroverse Kommentare. Und auch bei mir war es so, ich bin ganz ehrlich, als ich den gesehen habe, da waren schon relativ schnell die Sympathien verteilt. Also, dass man schon auch anfängt zu urteilen. So das, was Melanie auch gerade gesagt hat, also dass man denkt, ah ja, die könnte ja vielleicht doch das und das arbeiten. Währenddessen zum Beispiel bei den Frauen in Dresden, da hatte ich richtig Mitleid. Ralf, wie war das bei dir, als du den Film angeguckt hast?
Also ein bisschen Mitleid hatte ich tatsächlich mit allen, weil es, glaube ich, alles schwierige Lebensläufe gewesen sind. Auch wenn es mir bei einer Person, ich sage jetzt nicht bei welcher, aber bei einer ging mir auch durch den Kopf, naja, aber eigentlich könnte die doch schon auch ein bisschen mehr arbeiten.
Warum triggert das die Leute so? Ich habe es gerade gesagt, 2000 Kommentare, da waren wirklich kontroverse Diskussionen dabei. Warum regt es die Leute so auf?
Man muss sagen, dass insbesondere ja jetzt auch im Wahlkampf vor den Bundestagswahlen so ein bisschen von einigen Parteien, auch von einigen Medien das Narrativ verbreitet worden ist, es gäbe ganze Heerscharen an Leuten, die Bürgergeld beziehen, arbeiten könnten, das aber nicht tun, die sich sozusagen mit dem Bürgergeld ein schönes Leben machen. Und ich sag mal, Neid, ja, ist ja ein mächtiger Faktor, auch ein mächtiges Gefühl. Das regt natürlich auf, wenn man das hört. Das Problem ist eben nur so ein richtiges Massenphänomen. Wir können vielleicht auf die Zahlen nachher nochmal eingehen. Ist es wahrscheinlich eben gar nicht, ne? Und auf der anderen Seite hat man die Bürgergeldempfänger, die regt es auch auf, ne? Die zum Teil ja auch wirklich unverschuldet in dieser Situation sind. Und so hat man sozusagen zwei sehr hoch emotionalisierte Gruppen, die da aufeinandertreffen und eigentlich auch gar nicht mehr differenziert miteinander diskutieren können. Also was ganz gut gelungen ist, diesen Parteien, also auch vielen Rechtspopulisten, die dieses Thema ja immer hochhalten, würde ich sagen, ist, arme Gruppen gegen noch ärmere auszuspielen. Das ist letztlich das, was wir da erleben. Es sind ja oft Niedriglohnempfänger, die sich darüber beschweren, dass es Bürgergeldempfänger gibt, die genauso viel oder fast genauso viel bekommen würden wie sie. Nur, dass die eben nicht jeden Morgen um 5 aufstehen und zur Arbeit gehen müssen.
Wollen wir denn mal gemeinsam auf die Fakten schauen? Wie viele Leute bekommen denn überhaupt Bürgergeld im Moment?
Es sind etwa 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, die Bürgergeld bekommen. Es ist aber keineswegs so, dass die alle arbeiten gehen könnten. Also ein großer Teil dieser Leute, etwa 1,8 Millionen, sind Kinder und Jugendliche, die sozusagen dieses Bürgergeld kriegen, weil sie in Familien leben, die nicht genug haben, um den Kindern und Jugendlichen ein hinreichend gutes Leben zu ermöglichen. Dann gibt es 2 Millionen Menschen, die stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, einfach weil sie bestimmte Vermittlungshemmnisse haben. Darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Sie stehen dem Arbeitsmarkt zum Teil auch deswegen nicht zur Verfügung. Das ist auch ganz interessant, weil sie schon arbeiten. Also es gibt 800.000 Bürgergeldempfänger, die gehen einer Arbeit nach, einer Teilzeitarbeit oder möglicherweise auch mehr, bekommen aber eben so wenig Geld, dass das nicht zum Leben reicht. Das sind die sogenannten Aufstocker, so heißt das offiziell. Und ganz am Ende bleiben dann so etwa 1,7 Millionen übrig, von denen man sagt, naja gut, die könnten prinzipiell wahrscheinlich arbeiten, haben aber alle möglichen anderen Hindernisse. Und wenn man jetzt über diese Totalverweigerer spricht, wo man immer sagt, die gehen nicht und könnten und weigern sich und machen sich ein schönes Leben, da gibt es eben nur Schätzungen, weil ja keiner zum Amt geht und sagt, ich nehme das Geld gerne, aber ich habe keine Lust. Aber Schätzungen sagen immer so, etwa 16.000 Totalverweigerer dürfte es in Deutschland geben. Ich sage immer gerne, es gibt halt Leute, die im Laden klauen, es gibt Schwarzfahrer, es gibt Reiche, die Steuern hinterziehen und natürlich gibt es auch Bürgergeldempfänger, die eigentlich arbeiten könnten, aber es nicht tun. Also ja, natürlich gibt es das, aber es sind jetzt nicht Hunderttausende oder Millionen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das im Verhältnis setzt zu den 5,5 Millionen insgesamt, die du gerade gesagt hast, dann sind 16.000, 17.000 einfach eine verschwindend geringe Zahl. Katharina, unter diesen 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern, wie hoch ist denn da der Anteil derjenigen, die keinen deutschen Pass haben? Denn das ist ja auch im Wahlkampf immer wieder ein Thema gewesen.
Also ganz oft wird ja dann behauptet, ja, das geht ja alles an die Ausländer und die kommen her und setzen sich an den gemachten Tisch und kriegen dann unser Geld. An sich sind es von den 5,5 Millionen ungefähr die Hälfte, die als Ausländer gelten, keinen deutschen Pass haben.
Das sind übrigens sehr viele Ukrainerinnen darunter, ne, die geflohen sind mit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine und die dann eben auch Kinder mit dabei haben. Also so erklärt sich auch die hohe Zahl an Kindern und Frauen, bei denen es eben schwer ist, die zu vermitteln. Also Kinder ja gar nicht und bei den Frauen ist es eben schwierig, weil es dann eben oft an den Abschlüssen mangelt oder an den Deutschkenntnissen oder eben einfach an der Möglichkeit, eine Kinderbetreuung zu finden in einer Kita, die dann eben die ukrainischen Kinder nimmt, dass man dann arbeiten gehen kann.
Lass uns noch mal kurz bei der Neiddebatte bleiben. Katharina, du hast schon gesagt, du hast die Leute aus dem Film gefunden über MDR Fragt. Wir haben hier im MDR eine eigene Befragung. Da muss man auch mal sagen, die ist nicht repräsentativ. Die haben eine Befragung gestartet für den Film. Da haben knapp 25.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitgemacht. Und 81% sind dafür, die Regelung, also Sanktionen, vor allem Kürzung der Leistung, zu verschärfen. 81% und 55%, also mehr als die Hälfte, hält die Höhe für zu hoch. Wir müssen sagen, der Regelsatz derzeit ist bei 563 Euro für Alleinstehende, zuzüglich der Kosten für die Wohnung. 55% der Befragten hält das für zu hoch. Katharina, was ist da eigentlich los?
55% ist ja, sag ich mal, so ein bisschen mehr als die Hälfte. Also in meinem Kopf denke ich mir, naja, knapp 50-50, ob man sagt, das ist zu viel, das ist zu wenig. Wir haben alle immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir bei Bürgergeld, was ja eine Leistung ist, die von unserem Steuergeld bezahlt wird, wir auch mal mitreden dürfen. Und dann bezieht man natürlich auch diese Höhe auf das, was man selber bekommt und seiner Meinung nach auch ausgibt fürs Leben. Und ein ganz großes Problem, vielleicht nicht unbedingt nur eine Neiddebatte, sondern so eine Gerechtigkeitsfrage. Wem gönne ich das Geld? Wem gönne ich das vielleicht nicht? Das basiert darauf, wie mein Leben ist, wie hart ich vielleicht arbeite, wie viel schwierige Situationen ich vielleicht in meinem Leben schon hatte und mir denke, ja, unter den Bedingungen könnten die das doch auch. Ich glaube, das ist irgendwie noch so ein ganz, ganz großer Punkt. Und diese 81%, die für schärfere Regelungen und Sanktionen, also Leistungsminderungen sind, das ist, glaube ich, was die Hoffnung ist, dass das Geld, das wir Menschen geben, die nun mal bedürftig sind, dass das nicht verschwendet oder unrechtmäßig genutzt wird und dass da einfach genauer jemand drauf aufpasst.
Also ich glaube, es entsteht auch ein bisschen durch dieses, ich hatte ja vorhin diese Narrative angesprochen, und es entsteht auch ein bisschen durch dieses Narrativ, dass man sagt, Arbeiten lohne sich ja in Deutschland nicht mehr. Man bekomme als Bürgergeldempfänger ja eigentlich fast genauso viel, wie wenn man arbeiten geht. Das Problem ist nur an dieser Geschichte, dass sie nicht stimmt. Also es gibt diverse Institute, die da nachgerechnet haben in allen möglichen Modellen, unter welchen Umständen bekommt ein Bürgergeldempfänger oder eine Familie mit Bürgergeldempfängern mehr als dieselbe Familie, die arbeiten geht. diese Fälle gibt es de facto fast nicht. Also es gibt einen einzigen Fall, wo man sozusagen mal gerechnet hat in ein Musterbeispiel, wo man sagt, okay, wenn man eine Familie hat mit mehreren Kindern, wo eine Person nur arbeiten geht und Mindestlohn verdient, dann kommt die Vergleichsfamilie mit Bürgergeld auf ein bisschen mehr. Allerdings nur dann, wenn die Familie mit der arbeitenden Person nicht die Sozialleistung beantragt, die ihnen zusätzlich zu ihrem Einkommen zustehen würden. Also sprich, unterm Strich kann man sagen, dass die Behauptung, ein Mensch, der arbeiten geht, bekommt weniger oder nicht mehr als ein Bürgergeldempfänger, einfach nicht stimmt. Man kann sich die Frage stellen, ob der Lohnabstand groß genug ist, also ob die 100 oder 200 Euro Unterschied dann am Ende dazu führen, dass man eben sagt, okay, ich gehe doch arbeiten, darüber kann man sicherlich streiten. Ich würde ja sagen, nicht das Bürgergeld ist zu hoch, sondern die unteren Einkommen sind zu niedrig. Ja, gerade in Ostdeutschland haben wir eine geringe Tarifbindung, wir haben wenig Menschen in Gewerkschaften, wir haben wenig Durchsetzungskraft und sehr viele, eigentlich zu viele Leute in Ostdeutschland leben am Ende vom Mindestlohn. Und das ist eigentlich ja nicht so, wie es gedacht ist. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass der Mindestlohn die Untergrenze ist und normalerweise jemand mehr bekommen sollte als Mindestlohn.
Genau, nee, kann ich, muss ich sagen, nur so unterschreiben, so das Gefühl von den Leuten, ich habe zu wenig und jemand, der nur Sozialleistungen bekommt, der hat zu viel. Das ist halt die falsche Denkweise. Man muss nicht nach unten kicken oder nach unten gucken, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig, dann liegt es an meinem Lohn und an meinem Arbeitgeber. Und dann müsste der eigentlich was tun.
Stattdessen befürworten die Leute ganz offenbar laut dieser Befragung stärkere Sanktionen. Diese Frage wurde ja schon oft in der Politik diskutiert, inwieweit Sanktionen überhaupt was bringen.
Tun sie. Es ist auch bewiesen, das IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die forschen da auch schon ganz, ganz lange dazu, dass Sanktionen schon was bringen. Allein die Möglichkeit, dass man sanktioniert werden kann, reicht oft schon.
Aber macht es dann Spaß zu arbeiten?
Wahrscheinlich nicht. Und das ist natürlich auch eine Sache, wenn ich als Jobcenter-mitarbeitende Person jemanden sanktioniere, dann hat er wahrscheinlich noch mal weniger Lust, nächsten Monat wieder zu unserem Gespräch zu kommen und sich von mir beraten zu lassen, damit ich den in Arbeit bringe. Das ist ja die andere Seite. Also das höre ich auch ganz oft, dass Jobcenter-Mitarbeitende halt sagen, naja, das ist schon ein gutes Instrument, das man selten nutzt, aber ab und zu schon auch mal sein muss. Aber dann mache ich mir halt auch das Vertrauen mit der Person kaputt.
Also ich würde auch sagen, ein bisschen Druck hilft natürlich immer. Ne? Also wenn wir jetzt diese Totalverweigerer ansprechen, ganz ohne Druck wird es wahrscheinlich dann nicht gehen. Aber wer schon mal Kinder großgezogen hat, ja, also Druck erzeugt immer auch Gegendruck. Also am Ende muss man dann immer gucken, ja, ob man dann wirklich zum Ziel kommt. Also es braucht begleitend dazu Unterstützung, Angebote, Hilfen. Vor allem aber, finde ich, braucht es auch die Bereitschaft der Unternehmen, dass sie sagen, wir geben auch Leuten, die wirklich schon lange nicht mehr im Arbeitsleben drinstecken, mal eine Chance. Es gibt dazu auch tatsächlich Versuche. Also es gab unter der letzten Bundesregierung noch beschlossen, dieses Teilhabechancengesetz. Da hat man gesagt, man schickt Leute, die lange keine Arbeit hatten, in Unternehmen und fördert deren Gehalt zu 100%. Ich kenne jetzt die Bilanz nicht. Ich glaube, das hat so lala funktioniert. Also ein paar haben danach tatsächlich richtig einen Job bekommen, ein paar aber auch nicht. Aber ganz grundsätzlich, finde ich, gehört eben zur Wahrheit auch immer mit dazu, dass Firmen eben auch bereit sein müssen zu sagen, okay, ich weiß, es gibt Menschen, die haben es schwer, aber ich trage dazu bei, dass ich die eben auch mal mitnehme. Also vor allem die großen Unternehmen sind da natürlich gefragt, ja, die sich das dann auch leisten können.
Wir haben ja heute auch eine andere Situation als zum Beispiel vor 20 Jahren. Ich würde ganz gern noch mal ein bisschen zurückschauen, denn die Debatte um Sozialleistungen ist wahrscheinlich genauso alt, wie es diese gibt. Ich möchte gern noch mal schauen, 20 Jahre zurück, 2005, da ist Hartz IV eingeführt worden. Man muss sagen, Anfang der 2000er Jahre gab es wirklich eine große Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Das waren knapp 5 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das waren 13%. Im Osten gab es teilweise Quoten von über 20% Arbeitslosigkeit. Das hat sich im Vergleich zu heute vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr halbiert. Und diese riesige Arbeitslosigkeit, die ließ damals natürlich die Sozialausgaben explodieren. Und es musste was geändert werden. Und das hat die damalige SPD-geführte rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder gemacht. Und damit kam auch das 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, so heißt es nämlich, was wir immer kurz Hartz IV nennen. Ich erinnere mich wirklich noch gut an die Demonstrationen, vor allen Dingen zum Jahresende 2004, gegen diese enormen Einschnitte. Vorher haben Leute halt prozentual, haben erst Arbeitslosengeld bekommen, dann Arbeitslosenhilfe. Das orientierte sich auch immer noch an ihrem letzten Nettogehalt. Und mit der Einführung von Hartz IV war es quasi egal, wie viel man vorher verdient hat. Alle waren gleich. Es ging auch sehr schnell schon an das Vermögen. Ich erinnere mich an wirklich völlig entsetzte Menschen, die davon betroffen waren und sogar an abgeschlossene Teile in Wohnungen, Ralf. Erinnerst du dich auch noch?
Ich erinnere mich auch noch. Also interessant finde ich an diesem Vergleich, wie sich ja Geschichte in dem Fall doch so ein bisschen wiederholt. Wir hatten diese Debatten 2005 auch. Also O-Ton Gerhard Schröder, es gibt kein Recht auf Faulheit. Ja, damit ist das ja unter anderem auch eingeführt worden. Man hat dann eben gesagt, gut, wer eine Zeit lang keine Arbeit hat, fällt in dieses Hartz IV, eigentlich Arbeitslosengeld II, bekommt nur noch 345 Euro als Alleinlebender plus eben die Mietkosten, die Warmmietkosten. Und man hat damals, weil wir vorhin über Druck sprachen, sehr hart sanktioniert. Also in dem Moment, wo Leute nicht zu Terminen beim Jobcenter erschienen sind, hat man denen die Leistung gekürzt, beziehungsweise es war eben auch verbunden mit so Wohnraumgrößen. Und da komme ich jetzt zu dem, was du gerade ansprachst. Es standen eben jedem nur so und so große Wohnungen zu. Und es gab so verrückte Situationen, dass dann die Ämter in die Wohnung gekommen sind und gesagt haben, okay, du bist Hartz-IV-Empfänger, wir bezahlen dir die Miete, die Wohnung ist aber zu groß. Deswegen schließen wir jetzt die eine Tür zu und du darfst dieses Zimmer nicht mehr benutzen.
Das ist ja, tatsächlich,
es ist tatsächlich real passiert.
Absolut wild.
Also es gab wirklich verrückte Entwicklungen. Und das ist dann am Ende auch ein Grund gewesen, warum gerade auch in der SPD, die das ja eingeführt hat unter Gerhard Schröder, viele gesagt haben, das geht so nicht, das müssen wir wieder zurückdrehen. Das ist vollkommen irre, was da passiert.
Es gab auch Abspaltung von der SPD damals. Es gab viel Streit, viel Stress. Die SPD hat Wahlen verloren. Und wenn man eigentlich heute noch mal so drauf zurückschaut, könnte man schon fast sagen, dass das der Partei insgesamt nicht gut getan hat. Und ich weiß gar nicht, ob man auch sagen kann, ob sie sich davon nie wieder so richtig erholt hat.
Na, ich würde sagen, Gerhard Schröder hat schon dem Land geholfen. Also diese Reformen.
Weil die Arbeitslosigkeit ist gesunken.
Die Reformen haben schon gewirkt, aber er hat seine Partei ruiniert. Ja, also ich spitze das mal ein bisschen zu. Die SPD hat letztlich die Arbeiter verloren als Wählerklientel. Der Aufstieg der Linken, ja, in den späten 2000er Jahren, also ab 2005, da ist die ja danach gegründet worden. Ein Zusammenschluss aus der DDR, PDS, SED, ne, die es ja da noch gab, und der WASG, der wäre ohne diese Hartz-IV-Reform nicht denkbar gewesen. Ne? Also eigentlich galten diese linken Parteien als tot. Dann kam Hartz-IV und plötzlich rauschten die nach oben und die SPD nach unten. Also das hat dieses Land auch politisch nachhaltig verändert, also im Grunde bis heute.
Hat es denn jetzt eigentlich funktioniert im Rückblick, das Hartz-IV, Ralf?
Also ja, es hat funktioniert. Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich nach unten gegangen. Aber weil eben der Druck sehr, sehr groß war, irgendeinen Job erstmal anzunehmen. Es ist aber eben mit einem sehr großen negativen Begleiteffekt passiert. Es ist ein riesiger Niedriglohnsektor in Ostdeutschland entstanden. Denn als man Hartz IV eingeführt hat, hat man eine Sache, ich sag mal, vergessen. Man hat nämlich keinen Mindestlohn gehabt damals. Also 2005, als das kam, gab es keinen Mindestlohn. Und die Leute wurden gepusht in Jobs, die wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt waren. Wo sie dann teilweise noch Hartz IV obendrauf gekriegt haben und am Ende auch nicht mehr hatten, als wenn sie gar nicht arbeiten gegangen wären. Und dieser Mindestlohn ist eigentlich erst später gekommen. Interessanterweise wollten das die Gewerkschaften nicht. Die Gewerkschaften wollten bei Einführung von Hartz IV diesen Mindestlohn nicht, weil sie Sorge hatten, dann entscheidet ja da irgendwie so eine Regierungskommission über die Mindestlohnhöhe, und eigentlich ist das ja Gewerkschaftsaufgabe. Und erst später, als man dann erkannt hat, dass das so einen Lohndruck nach unten einsetzt und da Leute teilweise für 4 Euro die Stunde da arbeiten gehen mussten, hat man sich entschieden, nee, also wir müssen da jetzt was machen, und hat dann erst später auch mit Zustimmung dann der Gewerkschaften diesen Mindestlohn für 8,50 Euro eingeführt. Aber tatsächlich, man muss sagen, die Arbeitslosenzahlen sind deutlich, also wirklich sehr, sehr deutlich nach unten gegangen in den Folgejahren von Hartz IV.
Jetzt ist das Bürgergeld eingeführt worden, wieder unter einer SPD-geführten Bundesregierung. Böse Zungen sagen ja auch, also die SPD wollte jetzt, wo sie das erste Mal seit Kanzler Schröder wieder im Bundeskanzler stellt, diese ungeliebten Reformen loswerden, die auch noch den Namen eines ehemaligen VW-Managers tragen, nämlich Peter Hartz. Ralf, den Schlenker, den gönnen wir uns zu Peter Hartz, oder? Weil das ausgerechnet der Name von Peter Hartz diese scharfen Sozialeinschnitte bezeichnet, das ist fast schon ein bisschen wie Hohn, oder?
Ja, also im Grunde ist es ja vollkommen verrückt, weil Peter Hartz war Personalvorstand bei Volkswagen und war da auch eigentlich wohl gelitten. Der hatte da so Programme, wo man 5000 Jobs bei VW geschaffen hat für 5000 D-Mark, damals noch Brutto-Monatslohn. Und der wurde dann beauftragt von der Bundesregierung, mache uns mal so ein paar Arbeitsmarktreformen. Und dann gab es eben nicht nur Hartz IV, sondern es gab Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV, die diesen deutschen Arbeitsmarkt umgekrempelt haben. Sag mal so, Hartz I bis Hartz III, redet keiner groß mehr drüber. Das ist irgendwie so in der Versenkung verschwunden. Aber eben Hartz IV, ne? Die Sozialleistung für Menschen, die lange keine Arbeit haben. Und das Problem bei Peter Hartz war dann, dass er am Ende der Reform sich irgendwie erwischen ließ, dass er als VW-Manager den Betriebsratsvorsitzenden geschmiert hatte mit sogenannten Sonderboni. Und dann gab es irgendwie noch Gelder für die Geliebten. Und es gab so Geschichten mit Prostituierten und Lustreisen. Und er musste dann auch vor Gericht erscheinen. Und das setzte dem Ganzen dann sozusagen noch die Krone auf, dass auf der Straße die Leute protestierten gegen die Hartz-Reform und der Mann, dessen Name dieses ganze Konzept trug, jetzt nicht unbedingt als besonders tugendhafter Mensch in der Presse erschien, sondern als der, der da irgendwo mit, ich sag's mal so salopp, mit irgendwelchen Prostituierten da im Ausland rummachte. Ja, das kam dann noch dazu, ja.
Also es gibt Leute, die behaupten, dass die SPD jetzt diese Chance genutzt hat, aus Hartz IV Bürgergeld zu machen. Katharina, was ist denn nun konkret anders geworden vor 2 Jahren, als Hartz IV abgelöst worden ist durch das Bürgergeld?
Also was sich tatsächlich verändert hat, war eben, dass es einen höheren Regelbedarf gibt. Es sollte keinen Vermittlungsvorrang mehr geben, dass man Leute so schnell wie möglich in irgendeine Arbeit kriegt, sondern dass die eben besser gefördert werden, dass es vielleicht mehr Weiterbildungen gibt, dass die nachhaltig in einen Job kommen, der ihnen auch Spaß macht, weil nur dann bleibt man auch im Job. Dann sollten Regelungen, die aus Corona-Zeiten noch waren, mit übernommen werden, also sprich Änderungen am Hartz-Gesetz oder am Hartz IV, sag ich jetzt mal, die sowieso schon sich als gut erwiesen hatten, die sollten darin auch mit festgeschrieben werden. Das war zum Beispiel die Karenzzeit für Vermögen und Wohnungsprüfung. Und dann ein ganz, ganz großer Knackpunkt, der es nicht ins finale Gesetz geschafft hat, war die Vertrauenszeit. Da wurde ganz, ganz viel drüber diskutiert.
Was ist das?
Die Vertrauenszeit sollte bedeuten, dass man die ersten 6 Monate, wenn man frisch im Bürgergeld ist, keine Sanktionen bekommen kann, sondern dass einem vertraut wird, dass man mit seiner Lage erstmal zurechtkommt und sich eine Arbeit sucht. Außer man hat 2 Meldeversäumnisse, das war die große Ausnahme, dann könnte man sanktioniert werden. Aber ansonsten gab es quasi diese 6 Monate vollkommen sanktionsfreie Narrenfreiheit, nenne ich es mal. Das ist, glaube ich, das, was auch viel diskutiert wurde und was den Leuten bis heute im Gedächtnis geblieben ist, dass es ja keine Sanktionen mehr gibt und jetzt kriegen die noch mehr Geld. Aber das ist nie ins Gesetz gekommen und es war auch nie so. Es gibt bis jetzt Sanktionen. Es wurde zurückgenommen, dass es diese vorkommenden 100% Sanktionen gibt.
Weil es wurde teilweise, gab es tatsächlich die Möglichkeit, den Leuten komplett das Geld zu streichen.
Genau, das gibt's auch jetzt wieder. Seit letztem Jahr August ist es wieder verschärft worden.
Tatsächlich ist das Bürgergeld gar nicht so viel anders als Hartz IV. Also man hat ein paar Sachen gelockert, das stimmt. Aber die Behauptung, dass es sich bei dem Bürgergeld um ein, wie man das immer nennt, bedingungsloses Grundeinkommen handle, die ist schlicht falsch. Also ich würde sagen, das Bürgergeld ist näher bei Hartz IV als bei einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Absolut. Ich habe noch mal einen Ton rausgesucht aus Katharinas Film und zwar von Marcel Kieselbach. Der hat relativ viele Leute auf YouTube auch getriggert in den Kommentaren, weil der ist gar nicht so alt, der ist gelernter Pfleger, sagt aber, es seien so schlechte Zustände in der Pflege. Katharina, du hast auch vorhin schon erzählt, dass der natürlich auch schon lange aus dem Job raus ist und dass er seit 2005 immer wieder auf Grundsicherung angewiesen ist und du hast ihn gefragt, was er sich vom Bürgergeld erwartet hat.
Also meine Hoffnung war ganz klar, dass man eher eine Weiterbildung vielleicht mal bekommt als Sozialarbeiter oder sowas. Das dürfte mir auch ganz gut liegen. Eigentlich kann man auch sagen, es ist halt jetzt Hartz V.
Ja, eigentlich könnte man auch sagen, es ist jetzt Hartz V. Das ist ganz schön drastisch formuliert. Haben das die anderen auch so empfunden, Katharina, die du getroffen hast?
Ich habe natürlich auch noch ein paar mehr Vorgespräche mit verschiedenen anderen Leuten geführt. Und bei allen war so ein bisschen dieses, oh, ich hatte die Hoffnung, mit Bürgergeld wird alles besser, weil das soll irgendwie mehr auf Augenhöhe sein. Das war für viele ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu irgendwas gedrängt wird und immer das Gefühl hat, man hat irgendwas falsch gemacht, sondern dass mehr darauf gesetzt wird, dass die Leute irgendwie dann doch noch über 5 Ecken einen Weg in Arbeit finden. Vielleicht haben die auch sich alle ein bisschen zu sehr ein Wunder erhofft, wofür sie selber wenig tun müssen. Kann man es natürlich auch so sehen. Aber ja, im Grunde hat man...
Wurde aber auch viel versprochen von Herrn Heil, wenn ich an den Eingangston denke.
Genau. So ist es dann eben halt auch. Also die Grundidee vom Bürgergeld sollte ja auch so sein, aber am Ende, was eben umgesetzt war, war eben dann halt nur eine kleine Verbesserung und ein neuer Name und Sachen, die über die letzten Jahre halt auch irgendwie erprobt waren, die jetzt dann halt nochmal festgeschrieben wurden. Gerade bei diesem Thema Weiterbildungen, es gibt da keinen Vermittlungsvorrang mehr im Bürgergeldgesetz. Es gibt aber an sich auch keinen Weiterbildungsvorrang, muss man sagen. Die haben zwar reingeschrieben, das möchten sie gerne fördern, aber das ist halt auch wahnsinnig teuer, so eine Weiterbildung. Und ich habe dann nämlich auch nochmal nachgefragt, bei der Pressestelle der Bundesagentur für Arbeit. Ich habe gesagt, dass ich das jetzt so oft gehört habe, dass sich Leute eine Weiterbildung oder sowas gewünscht hätten, aber das irgendwie ja das gar nicht gab oder gibt. Da hieß es, naja, so eine Weiterbildung ist mit das teuerste Instrument, was wir haben. Und das bekommen dann auch nur Leute, wo wir zu 99% sicher sein können, dass die das Ding auch durchziehen bis zum Ende, weil wir bezahlen das ja. Ob die das dann nach einem Jahr abbrechen oder nicht, das Geld ist dann erstmal weg und gebunden.
Einen schönen Einblick, Katharina, fand ich, hat dein Interview mit Steffen Strykowski in dem Film gebracht. Denn das ist auf der anderen Seite, das ist jemand, der jeden Tag mit Langzeitarbeitslosen zu tun hat oder mit Arbeitslosen. Und den hast du auch gefragt, was für ihn eigentlich das Bürgergeld gebracht hat als Vermittler.
Ist es einfacher geworden, die Leute zu vermitteln? Oder ist der Spielraum größer?
Also grundsätzlich eigentlich nein. Ein paar Sachen haben sich verschoben. Wichtig ist, mit den Kunden weiterzukommen. Und welches Formular ich dafür dann nehme, ist mir persönlich nicht so wichtig. Sondern wichtig ist, der andere ist bereit, sein Leben zu ändern. Alles andere bringt mich nie weiter. Ja, weil, wie gesagt, es bleibt immer das Gleiche. Und Arbeit und Ausbildung bringen und die Probleme lösen. So einfach ist das.
So einfach ist das. Und trotzdem hatte man ja jetzt gerade im zurückliegenden Wahlkampf den Eindruck, dass das Bürgergeld und die Sozialleistungen das große Thema waren neben Migration. Also vor allen Dingen bei der Union, der FDP und der AfD. Da fragt man sich jetzt, welche Stellschrauben gibt es denn überhaupt, um da irgendwas einzusparen?
Im Grunde ist das Bürgergeld ja, das regelt das Existenzminimum. Und das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Und wer nach Bürgergeldgesetzrichtlinien als Bedürftiggeld über 15 Jahre alt ist und arbeitslos, der hat ein Recht darauf. Das heißt aber, das Existenzminimum ist festgeschrieben. Da kann man nichts von wegnehmen.
Es gibt dazu richtige Verfassungsgerichtsurteile, genau, tatsächlich, genau. Wo das Verfassungsgericht sagt, also auch wenn ihr die Leute vor euch sitzen habt und die sagen, ich will diese Jobs nicht, könnt ihr denen das Bürgergeld eigentlich nicht komplett streichen, weil es eben in Deutschland einen Anspruch gibt auf staatliche Hilfe bis zu einem gewissen Minimum zumindest. Ja.
Ich habe da mal geguckt, Ralf, und zwar im Haushalt für 2025, der ist geplant mit insgesamt 488 Milliarden Euro. Die reine Regelleistung Bürgergeld, davon sind 25 Milliarden, inklusive weiterer Leistungen, wie zum Beispiel Versicherungen und Kosten für die Wohnung und so weiter, dann stehen da 45 Milliarden Euro. Das ist also ein gutes Zehntel. Bringt das überhaupt so viel?
Ja, na gut, die Frage könnte man natürlich jetzt überall stellen. Man muss zur Wahrheit dazu sagen, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden als im Haushalt ursprünglich eingeplant, weil aufgrund der Wirtschaftskrise mehr Leute wieder in das Bürgergeld fallen. Ich glaube schon, dass man mit einer guten Kombination aus ein bisschen Druck, aber eben auch guten Angeboten noch ein bisschen was machen kann. Also ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen, da war so der Tenor, wenn es gelingt, von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern noch 100.000 aus dem Bezug rauszukriegen in eine reine reguläre Arbeit, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Ja. Also ich sehe da großes Potenzial, vor allem bei den Ukrainern, die ja nun immer noch da sind, wo ich glaube auch, dass da so nach und nach mit Spracherwerb und die Kinder werden ja auch älter, sind vielleicht nicht mehr so Betreuung intensiv, dass da einiges auch gehen kann. Aber dass man jetzt irgendwie alle 5,5 Millionen aus diesem Bürgergeldbezug rausbekommt, das ist natürlich komplett utopisch. Aber ein bisschen was ginge sicherlich schon.
Aber an der generellen Höhe der Regelleistung kann man nichts kürzen, oder, Katharina?
Nee. Wo man dann kürzen kann, sind vor allem Maßnahmen, die Leute in Arbeit bringen. Sprich die 1-Euro-Jobs, die ich in Dresden besucht habe, oder auch Budget für Weiterbildungen. Im letzten Jahr wurde auch als Kürzung so ein Zuschuss rausgenommen bei Leute, die eine Weiterbildungsmaßnahme jeglicher Art gemacht haben. Die haben nochmal 75 Euro Zuschuss bekommen. Das wurde dann wieder rausgekürzt mittlerweile. Das sind so kleine Stellschrauben. Aber am Ende, wenn man den Leuten gar keine Hilfe mehr geben kann, in Arbeit zu kommen, außer ich habe hier 3 Jobs, bewerb dich da drauf, dann bleiben die am Ende vielleicht im schlimmsten Fall noch länger im Bürgergeldbezug und hat man auch nichts gespart.
Jetzt sieht es ja nach der Bundestagswahl so aus, als wird es künftig eine unionsgeführte Bundesregierung geben. Ralf, was weiß man dann, was könnte denn auf Bürgergeldempfänger zukommen?
Na gut, die SPD möchte ja eigentlich alles so lassen, wie es ist. Die CDU, die ja dann auch den Kanzler stellen würde, die hat das Konzept der neuen Grundsicherung schon im Wahlprogramm drinstehen gehabt. Sie möchte das Bürgergeld also durch die neue Grundsicherung austauschen. Im Grunde, der Tenor ist so ein bisschen härtere Gangart. Total verweigern soll das Bürgergeld da auch im Zweifelsfalle komplett gestrichen werden. Das hat zumindest CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mal so angekündigt. Also ich zitiere nur, schon das Verpassen eines einzigen Termins im Jobcenter würde ausreichen, um das Bürgergeld vorenthalten zu können. Da würde ich dann aber eben doch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Das haben wir ja gerade besprochen. Also es gibt eben doch relativ enge Grenzen, verfassungsrechtliche Grenzen, das zu tun. Dann müsste man im Zweifelsfall an die Verfassung ran. Aber dafür fehlt im Bundestag dann vermutlich die entsprechende Mehrheit. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass in einer gemeinsamen Regierung aus CDU und SPD es zu einem kompletten Paradigmenwechsel kommen wird. Wahrscheinlich wird man sich auf ein bisschen mehr Sanktionen einigen, um eben ein paar Leute mehr zu animieren, arbeiten zu gehen, was am Ende sicherlich auch nicht falsch ist. Aber man wird jetzt nicht sowas, was so großmundig angekündigt wurde, ne, wir streichen allen Totalverweigerern das Bürgergeld. Also erstens müsste man erstmal definieren, was ist denn ein Totalverweigerer, wie stelle ich denn das fest? Ja, also es gibt ja keinen, der das offiziell von sich sagen würde oder nur sehr wenige, und alle anderen holen sich halt dann irgendwie einen Zettel vom Arzt und dann sind sie plötzlich doch keine Totalverweigerer mehr. Also das ist ein bisschen Wahlkampfgetöse. Ich glaube, diesen kompletten Paradigmenwechsel werden wir zumindest in einer Koalition aus CDU und SPD nicht erleben.
Und so ähnlich sieht es ja auch Steffen Strykowski vom Jobcenter in Halle, den Katharina getroffen hat. Der ist schon seit 14 Jahren Arbeitsvermittler in Halle und dem würde ich an dieser Stelle das Schlusswort überlassen.
Die Menschen ändern sich nicht, die Probleme ändern sich nicht. Der Arbeitsmarkt ist mal besser und mal schlechter. Wenn er besser ist, kriegt man mehr unter. Wenn er schlechter ist, kriegt man die Leute nicht ganz so unter. Das ist nun mal so. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass sich da viel... Ja, das ist viel Hype, aber im Endeffekt wird sich da für uns nicht viel ändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Bevor wir uns verabschieden, Ralf, du bist mit einer Kollegin für den Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft unterwegs im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Wir haben ja hier einen großen Strukturwandel. Es gibt schon 3 Staffeln und jetzt gibt es bald neue Folgen, richtig?
Das ist richtig. Wir fahren dahin, wo sich was ändert, nämlich ins Kohlerevier. Der Kohleausstieg ist ja beschlossen für 2038 und ich gehe mal davon aus, dabei wird es auch bleiben. Davon gehen auch die Kohleunternehmen selber übrigens aus. Und wir gucken uns an, was heißt das für die Menschen, die da arbeiten, was für neue Perspektiven tun sich auf, was klappt nicht, wie funktioniert das mit den erneuerbaren Energien, gehen da alle Träume in Erfüllung oder haben wir doch dann am Ende ein Problem, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten. Das erzählen wir. Wir besuchen zum Beispiel das kleine Dörfchen Pödelwitz, schauen jedes Mal nach, was sich da so tut. Ein Ort, der eigentlich von den Kohlebaggern abgebaggert werden sollte, aber wegen des Kohleausstiegs bleiben kann und nun wiederbelebt werden soll. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Heißt der Podcast, erscheint am 17. März.
Wunderbar, das klingt super, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank fürs Gespräch, Ralf Geißler.
Gerne.
Und herzlichen Dank für den Film und fürs Gespräch, Katharina Vorndran.
Danke dir.
Und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die zugehört haben. Den Film von Katharina findet man in der ARD-Mediathek als Exactly und auf YouTube im Channel MDR Investigativ. Den Link packe ich in die Shownotes, ebenso wie den zum Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft von Ralf. Unser Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint alle 2 Wochen. Ab April dann immer montags. Sie hören uns in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Um die neuen Folgen nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare, Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Den Podcast können Sie auch nachlesen auf mdr.de unter barrierefrei Angebote/podcast zum Nachlesen. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche kommt am 21. März. Da spreche ich mit Kollegen über ihren Film Corona, Pandemie der Spaltung. Wir wollen unter anderem wissen, was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht? Und dabei soll es auch einen Blick auf unsere Arbeit als Journalisten in dieser Zeit geben. Bis dahin, machen Sie es gut.